Wie oft haben wir das nicht schon erlebt? Ein sonniger Sonntag mit einem gesegneten Gottesdienst. Das Wort hat uns angesprochen. Die Anbetung oder der Lobpreis, er war erhebend. Die Gemeinschaft mit den Geschwistern herzlich. Gerade jetzt in dieser Zeit erinnert man sich nostalgisch zurück und denkt, oh, wie schön war das, wenn man sich ohne Masken begegnen konnte, nach dem Gottesdienst zusammen noch einen Kaffee trinken konnte. Und man hat geredet und dann ging man gesegnet nach Hause und in die neue Woche. Man war geistlich gestärkt. Erbaut hat man das Gemeindehaus sozusagen verlassen, vielleicht noch am Nachmittag unter dem guten Einfluss des Vormittags, des Gehörten sozusagen, noch erlebt und es war alles gut. Aber das war gestern. Und heute ist wieder Montag. Ein typischer grauer Montag. Man geht in seine Arbeit, zum Betrieb, ins Büro, der Chef ist schlecht gelaunt, die Kollegen immer auf Abstand, natürlich mit Mund-Nasen-Schutz. In der Kantine kann man nicht mehr miteinander reden. Manche sitzen zu Hause und können gar nicht ins Büro, machen sozusagen Homeoffice. Es ist wirklich ein grauer Montag und vielleicht gibt es auch Menschen, die an diesem Montag, an diesem grauen Montag ganz enttäuscht vor ihrem PC sitzen und denken, lohnt es sich überhaupt nach dieser 20. Absage schon wieder eine Bewerbung zu schreiben? Was soll das Ganze? Mich will doch keiner. Warum ist das Leben jetzt so bitter und trocken? Und vielleicht ein anderer, der ist tief in seiner Seele zermürbt und schwach, weil das gleiche Eheproblem und das gleiche Versagen oder die alte Sünde oder die zerknirschenden Sorgen ihn wieder eingeholt haben. Und es kommt einem vor, man könnte sich nie wieder freuen. Die Freude an Gott, die Freude an seinem Wort, auch an der Gemeinschaft, die scheinen verblasst zu sein, wenn man wieder im grauen Alltag steckt und die Alltagsprobleme wie die versengende Sonne der Wüste auf uns brennen und wir den Eindruck haben, wir sind am Vertrocknen. Vom Sonntag zu Montag, vom Glück zur Verzweiflung, vom Gipfel des Lobes ins Tal der Verzagtheit. Diese Erfahrung ist allen ehrlichen Menschen vertraut, die sich ernsthaft bemühen, auf diesem schmalen, steilen, heißen, unberechenbaren Weg zu gehen, den wir Christsein nennen. Und ich bin sicher, alle von uns haben auf unserer Glaubensreise schon viele Höhen und Tiefen durchlebt. Und um dieses Thema soll es heute gehen, Höhen und Tiefen auf unserem Glaubensweg. Und ich bleibe einfach nur ein bisschen in dieser Reihe, angeregt von Philipp vor ein paar Wochen, der über Exodus gepredigt hat und ich dann letzte Woche da eingestiegen bin und wir wollen heute, weil das einfach zusammenhängt und es hat mich neu angesprochen, uns diese Geschichte, die sehr bekannt ist und jemand hat mir auch diese Woche das geschrieben oder gesagt, so eine bekannte Geschichte, man kennt sie aus der Kindelbibel, man kennt sie aus der Kinderstunde und man denkt, ach, alles schon bekannt und doch, wenn man es neu liest und auf sich wirken lässt, erkennt man immer wieder so viel Weisheit in Gottes Wort für unser Leben, für unseren Weg auch heute. Das Volk Israel hatte erlebt, wie Gott es mit starker Hand aus Ägypten befreit hatte. Und ich bin davon überzeugt, was sich damals abspielte, das wurde für uns aufgezeichnet als Lehrobjekt. Denn der Apostel Paulus, er schreibt den Korinthern, 1. Korinther 10, Vers 1, ihr lieben Korinther, erinnert euch daran, was eure Väter während der Wüstenwanderung erlebten. Sie wurden alle durch die vorausziehende Wolke von Gott geführt und von ihm sicher durch das Rote Meer geleitet. Was sie erlebten, das ist uns zum Vorbild geschrieben. Es ist nicht unwichtig, auch für unsere geistliche Reise. War wichtig für die Korinther damals und auch für uns heute. Und was hatten die nicht alles erlebt? Wir erinnern uns, die Armee des Pharaos die war erledigt. Und Israel erlebte zum ersten Mal nach mehr als 400 Jahren, was Freiheit wieder bedeutet. Und Gott hatte ihnen verheißen, dass er sie in ein Land bringen wird, in dem Milch und Honig fließt, in dem alle ihre Grundbedürfnisse sozusagen befriedigt werden können. Und nun befindet sich das Volk unterwegs in dieses Land. Die Befreiung von den Ägyptern und der Durchzug durch das Rote Meer waren so überwältigend, dass Mose ein wunderschönes Loblied komponierte. Goldig. Das Volk befand sich also nach der Befreiung und der Machterweisung Jahwes, ihres Gottes sozusagen, das kann man wirklich sagen, auf dem Gipfel des Lobes. Also die erste Station in dieser Predigt ist eben dieser Gipfel des Lobes. Wir lesen davon in 2. Mose 15, die Verse 1 bis 21. Wenn wir jetzt das Lied ganz lesen würden, sind viele Verse, da würden wir heraushören, dieses zentrale Thema dieses Loblieds ist eben dieser spektakuläre Sieg über den Pharao. Und in den ersten 12 Versen wird Gott gelobt für das, was er getan hat. Und dann in den Versen 13 bis 19 für das, was er noch tun wird. Und dann endet das Lied mit diesem passenden Finale. Exodus 15, Vers 18. Der Herr ist König auf immer und ewig. Und dann lesen wir, wie Miriam, wer war die Miriam? Ja, die Schwester von Mose und Aaron, die übrigens damals schon über 90 Jahre alt war, bei diesem Anlass anfängt zu singen und zu tanzen und die anderen Frauen, die folgen, muss ich das mal vorstellen, ja? Eine über 90-jährige Frau, für uns wäre das eine Greisin, die schwingt jetzt hier voller Freude das Tamburin und singt und tanzt zur Ehre Gottes. Die Freude war groß über die Befreiung. Man hatte ein wunderbares Hoch erlebt. Es hatte sich bewahrheitet, wer zuletzt singt, der singt am besten. Wie oft haben wir das auch erlebt, wie Gott uns aus der Sackgasse, erinnert ihr euch an letzte Predigt, letzten Sonntag, aus der Sackgasse wieder herausholte, wie er, als es menschlich gesehen keinen Ausweg mehr gab, Rettung schenkte. Im letzten Augenblick kam die Wende. Und genauso wie die Kinder oder das Volk Israel, haben auch wir schon auf manchen Gipfel des Lobes gestanden und haben das so erfahren dürfen, dass in schöne, erbauliche, gesegnete Zeiten, in fröhlicher Gemeinschaft, wie ich schon vorher erwähnte, es sind Zeiten der Hochzeit, ja, wo man feiert, eine Hochzeit erlebt und man ist voller Dankbarkeit und freut sich über das, was Gott getan hat. Man blickt zurück, wer er ist, was er ist, was er noch tun wird. Aber genauso wie das Volk Israel erlebten und erleben, auch wir nach solchen tollen Erfahrungen auch heiße, trockene Tage in der Wüste. Es dauert nicht lange, da blies den Israeliten der Wind der Wildnis ins Gesicht. Vom Gipfel des Lobes ging es ins Tal der Verzweiflung. Und das ist die zweite Station, wo wir innehalten und uns selbst in der Geschichte vielleicht wiedererkennen können. Vom Schilfmeer, da brachen die Israeliten auf. Und der ganze Treck, er wanderte südwärts in die Wüste Schur. Hier so sind diese Bitterseen, hier ist diese Wüste Schur. Also es geht hier südwärts auf dieser Route hinunter auf die Halbinsel Sinai. 3 Tage wanderte die Karawane in der Wüste, ohne Wasser zu finden. Als sie endlich die Oase Mara erreichten, war das Wasser dort nicht trinkbar, denn es war bitter. Das war jetzt vorhin gerade das Bild von diesem Ort, den man als Mara identifiziert hat, hier so auf der Karte. Und das andere Bild, so sieht das heute dort aus, da ist jetzt ein richtiger Brunnen. Ich habe nachgelesen, manche Araber, die sagen, dass das Wasser dort immer noch sehr, sehr schlecht sein soll, in dieser Region. Also die erste Wüstenerfahrung erweist sich buchstäblich als eine bittere Enttäuschung. Und das Volk, es beginnt zu motzen. Was sollen wir nun trinken? Das Wasser, es ist einfach bitter hier in Mara. Wir haben Durst. Und ich glaube, menschlich gesehen kann man die Enttäuschung der Israeliten gut verstehen. Wir brauchen eben Wasser, um zu überleben. Ohne Wasser kann man nicht lange leben. Allerdings sachlich war der Vorwurf an Mose trotzdem nicht berechtigt. Mose konnte ja nichts dafür, dass dieses Wasser hier in Mara ebenso so bitter und ungenießbar war. Wenn wir die ganze Wüstenwanderung, diese Geschichte der Wüstenwanderung lesen, dann werden wir immer wieder feststellen, wie das Volk in jeder Krise immer zunächst Mose angreift. Und ich denke, da erkennt man einfach ein gewisses Verhaltensmuster, da spielt sich dieses Verhaltensmuster ein, das immer wieder in der Krise auftaucht. Das Volk, es fragt vorwurfsvoll, was sollen wir nun trinken? Wie reagiert Mose? Nun, er fleht zu Gott, er bittet um Hilfe, Vers 25, und der Herr, er zeigt ihm ein Stück Holz, und als Mose es ins Wasser warf, da wurde das Wasser genießbar. Übrigens, dieses Holz, das hatte keine magischen Kräfte irgendwie, sondern ich glaube, es war eher eine symbolische Handlung, mit der Mose am Wirken Gottes an diesem Wunder teilhatte, in ähnlicher Weise wie auch sein Stab diese symbolische Wirkung hatte, wo er diesen Stab einfach emporhief und dann geschah das, was Gott wollte. Und so wird hier auch wieder Gottes Fürsorge aktiv. Und der Teich in der Oase liefert genug Trinkwasser, bis der Durst der ganzen Karawane gestillt ist. Das Volk darf also erleben, dass Gott es von diesem Durst heilt und ihnen Kraft gibt, bis sie nach Elim gelangen. Elim, das lag eigentlich nur 12 Kilometer weiter. Sieht man auch hier auf der Karte, dass das nicht so weit voneinander lag, Mara und Elim. Und ja, wird hier auch so eingezeichnet. Ja, hier ist Mara, da ist Elim. Sieht man jetzt wegen dem Lichtverhältnis nicht so gut. 12 Kilometer. Und wir lesen dann in Vers 26 und 27, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Dann brachen die Israeliten wieder auf und erreichten Elim, wörtlich heißt das große Bäume oder auch ein schattiger Ort, eine Oase mit 12 Quellen und 70 Palmen, und dort schlugen sie ihr Lager auf. Und ich denke, Mara und Elim, die liegen so nah beieinander da, gell? Und im Grunde sind das nicht nur Namen von geografischen Orten, sondern auch Teil der Lebenskarte eines jeden von uns. Wir alle werden früher oder später auch nach Mara geführt. Das ist der Ort der enttäuschten Hoffnungen. Eine Durststrecke. Ein Ort, wo wir Erfahrungen machen, die unangenehm, die schmerzhaft sind und wo es viel Bitterkeit gibt. Und da ist es manchmal wichtig, dass wir dann auch einen gewissen Perspektivwechsel erleben und eigentlich auch sehen können, wie viele Elims es auch in unserem Leben gab und gibt. Unser Problem ist nur, dass wir die vielen Wohltaten des Herrn, dass er uns eigentlich unverdient bewahrt und führt und es gut, uns gut geht, allzu schnell vergessen. Oft bleibt mein Blick einfach in Mara hängen und ich schaffe es nicht, ein bisschen weiter zu schauen nach Elim. Von der Wüste Schur aus kommen die Israeliten einen Monat später in die Wüste Sin, was eigentlich eine Abkürzung des Namens Sinai ist. Auch hier in Sin, hier so dieser Gegend, geht das Murren wieder los. Und diesmal war nicht der Mangel an Wasser der Auslöser, sondern der Mangel an Nahrung. Sie haben Hunger. Und wir lesen die Verse 1 bis 5 aus Exodus 16. Und sie brachen von Elim auf und die ganze Gemeinde der Söhne Israels kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des zweiten Monats nach ihrem Auszug aus dem Lande Ägypten. Da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israels gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und die Söhne Israels sagten zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen, bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um die ganze Versammlung am Hunger sterben zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Am sechsten Tag aber, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, wird es geschehen, dass es das Doppelte von dem sein wird, was sie täglich sammelten. Versuchen wir uns einfach mal in diese Lage da hineinzudenken. Hunger ist wirklich ein ernsthaftes Problem. Wir, die Nachkriegsgeneration, wir haben ja keine Ahnung, was echter Hunger wirklich bedeutet. Da hat man vielleicht mal an einem Vormittag nichts gegessen oder vielleicht auch mal einen ganzen Tag nichts gegessen und dann spricht man von einem Riesenhunger. Aber wenn man tagelang nichts zu essen hat, dann ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl. Laut Welthungerhilfe sollen derzeit ca. 690 Millionen Menschen immer noch hungern. Die Zahl ist ein bisschen runtergegangen, aber das ist immer noch eine sehr hohe Zahl. Und weitere 135 Millionen Menschen sind von einer starken Ernährungskrise betroffen. Und gerade Kinder sind sehr, sehr anfällig auf Unterernährung. Nagender Hunger. Das kann zu einem ganz großen Problem werden. Und deshalb kann man aus menschlicher Sicht verstehen, dass die Nahrungsknappheit die Israeliten ins Rotieren brachte. Was mich allerdings immer wieder verwundert, aber so schwach sind wir Menschen in unserer Bedürftigkeit. Wie schnell wir eigentlich die großen Taten Gottes vergessen. Sie hatten noch diese große Errettung und Bewahrung durch das Rote Meer erlebt und das Loblied Moses gesungen und alle mitgesungen, eingestimmt. Und jetzt alles schon vergessen? Sollte der Gott, der das Rote Meer teilte und die ägyptische Armee vernichtete, nicht in der Lage sein, seinem Volk Essen zu geben? Wie konnten sie nur so kurzsichtig sein? Aber vielleicht sollten wir lieber fragen, wie kann ich so kurzsichtig sein? Zuerst motzen in Mara, jetzt murren in der Wüste sind. Mose, wären wir doch lieber in Ägypten geblieben. Verglichen mit der Wüste, das war dort ein Schlaraffenland. Da hätten wir wenigstens etwas zu beißen gehabt. Und jetzt müssen wir in dieser Hitze verschmoren und verhungern. Mose, wir haben Hunger. Und ihr Denken war nur noch auf die Fleischtöpfe Ägyptens, auf die Gurken und Melonen fixiert. Und ihre selektive Erinnerung malte ein idealisiertes, ein unrealistisches Bild der Vergangenheit. Das ist auch ein Verhaltensmuster übrigens, das immer wieder auftaucht bei uns Menschen, wenn es uns nicht so gut geht. Und ich kenne das auch von mir selber, in meinem Leben. Ich kenne es aus dem Leben meiner Landsleute, wenn sie sagten, ach man, in Siebenbürgen. Kennt ihr das auch? So war doch alles viel, viel, viel besser. Was haben wir da nicht alles besser gemacht? Ja? Und wie schön war das? Und man traut der Vergangenheit nach, weil man auch die schlimmen Bedingungen, vielleicht auch die Unfreiheit und den Druck, die Diktatur vergessen hat. Die Israeliten, die hatten diese furchtbaren Bedingungen der Sklaverei in Ägypten auch bereits vergessen. Und dann lesen wir, was Mose und Aaron zu dem Volk sagen, Vers 6. Und Mose und Aaron sagten, zu allen Söhnen Israels, am Abend werdet ihr erkennen, dass euch der Herr aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, der euer Murren gegen den Herrn gehört hat. Denn was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Und Mose sagte, dadurch werdet ihr es erkennen, dass euch der Herr am Abend Fleisch zu essen geben wird und am Morgen Brot bis zur Sättigung, weil der Herr euer Murren gehört hat, mit dem ihr gegen ihn murrt. Denn was sind wir? Nicht gegen uns richtet sich euer Murren, sondern gegen den Herrn. Mose stellt also hier eindeutig klar, die ganzen Vorwürfe, die waren ja letztendlich nicht gegen ihn, sondern gegen Gott gerichtet. Das Volk war letztlich unzufrieden über Gott. Und nun ihre Unzufriedenheit gegen Gott, die wurde dann über Mose, den Knecht Gottes, kanalisiert. Und das sollten wir uns auch vergegenwärtigen, wenn der Ärger uns packt und unsere Seele manchmal in den Keller fällt. Da müssen wir ehrlich sein, auch zu uns selbst, und erkennen, dass unser Zorn manchmal auf irgendwelche Umstände oder auf andere Menschen eigentlich oft auch eine Frustration ist über Gott. Warum hast du das jetzt so zugelassen? Warum wirkst du nicht? Warum müssen wir hier hungern? Und dann kann ich immer wieder nur staunen, wie Gott hier wirklich ist, wie er in diese Situation hinein wieder Gnade erweist. Vers 12. Ich habe das Murren der Söhne Israels gehört, rede zu ihnen und sprich, zwischen den zwei Abenden werdet ihr Fleisch essen und am Morgen werdet ihr von Brot satt werden. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin. Und es geschah am Abend, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen war eine Schicht von Tau rings um das Lager. Und als die Tauschicht aufgestiegen war, siehe da, da lag auf der Fläche der Wüste etwas Feines, Körniges, fein wie der Reif auf der Erde. Das sahen die Söhne Israels. Und sie sagten einer zum anderen, was ist das? Manhu, auf Hebräisch. Manhu, ihr hört es heraus. Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sagte zu ihnen, das ist das Brot, das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat. Gott versorgt also das Volk mit diesem idealen Wüstenproviant. Das Wunder vom Fleisch, das die Israeliten da in der Wüste fanden, das wird eben von den Auslegern so erklärt, damals wie heute ziehen Schwärme von Wachteln, die Fasanen und schottischen Moorhühnern ähnlich sind, südlich von Palästina nach Zentralafrika. Und wenn sie den Sinai erreichen, dann sind die oft erschöpft und lassen sich leicht fangen. Also dafür gibt es sogar eine Erklärung. Übrigens in der ägyptischen Kunst sind diese Vögel auch dargestellt. Da kann man Menschen erkennen, die diese Vögel in Handnetzen fangen. Das Wunder des Manna lässt sich weniger leicht erklären. Und da gibt es auch verschiedene Theorien. Ich werde sie euch heute Morgen ersparen. Viel wichtiger ist, dass wir erkennen, dass Gott in seiner Gnade sein Volk mitten in der Wüste versorgte. Wie das genau geschah, das ist für mich zumindest jetzt irrelevant. Eins ist klar, das Manna, es enthielt alle Kalorien, die das Volk brauchte. Es hatte sogar einen angenehmen Honiggeschmack. Es war gut verdaulich und bekömmlich. Und zudem ließ es sich auch noch ohne großen Aufwand einsammeln. Hunger war also für die nächsten 40 Jahre verbannt. Aber natürlich, wie wir wissen, motzen die Hebräer irgendwann mal auch wegen des Mannas. Manna Schnitzel, Manna Maultaschen, Manna Hamburger, Manna. Irgendwann mal hatten sie davon wirklich genug. Und es ging wieder los. Wir lesen davon dann auch in 4. Mose, wo sie wieder sagen, ach, in Ägypten, da war es doch so schön, da hatten wir doch den Fisch und wir hatten die Gurken und die Melonen und den Zwiebeln und den Lauch und den Knoblauch und nicht dieses süße Zeug da. Alles, was wir hier haben, ist Manna, 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 jeden Morgen Manna. Die Israeliten waren undankbar und unzufrieden, weil sie das, was sie wollten, nicht hatten und das, was sie hatten, nicht wollten. Das Manna war doch ein Geschenk und es wurde jeden Tag gratis geliefert und es erfüllte die vorhandenen Bedürfnisse. Übrigens im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 49, da vergleicht sich Jesu mit dem Manna. Und er sagt dort, eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sie sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Christus, unser Herr und Heiland, er ist das tägliche Brot, das unsere tiefste Sehnsucht und unseren geistlichen Hunger auf unserem Weg stillen kann. Wir verhalten uns leider oft so wie die Israeliten und wollen unseren Hunger, unsere tiefste Seele, Sehnsucht mit Dingen stillen, die nicht wirklich erfüllen und sättigen können. So sind wir Menschen oft. Die nächste Station, wohin Gott das Volk führte, war Raphidim oder Meriba. Also wir haben es gesehen, Motzen in Mara, Murren in Sinn. Wie geht's weiter? Leider mit Meckern, auch in Meriba. In Mara war das Wasser bitter. In Meriba, da gibt es überhaupt kein Wasser. Lesen davon in 2. Mose 17, Vers 2. Da geriet das Volk mit Mose in Streit und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Wir sehen auch hier wieder das gleiche Verhaltensmuster. Man kann zwar den Standort wechseln, aber wenn die Krise kommt, dann taucht oft das gleiche Verhaltensmuster auch wieder auf. Mose wird hier angegriffen mit Vorwürfen. Das Schlüsselwort in den Versen ist das Wort zanken oder streiten. Und deshalb wird diesem Namen auch der Ort Meriba, heißt Vorwurf, gegeben. Und es ist interessant, wie Mose hier sagt, was prüft ihr den Herrn? Worin bestand die Prüfung? Wie versuchten sie den Herrn? Und ich denke, sie bestand darin, dass die Hebräer sagten, wenn Gott jetzt wirklich gegenwärtig ist, dann soll er das beweisen, indem er uns einfach Wasser liefert. Und ich denke, da kann man auch daraus lernen. Wir versuchen Gott, wenn wir unseren Glauben an ihn von Wundern abhängig machen. Weil das ist nichts anderes als der Versuch, Glauben ins Schauen zu verwandeln. Die Lage in Meriba, sie spitzt sich zu, das Volk wird rabiat, sie wollen sogar Mose steinigen und Mose fleht zu Gott, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht mehr viel und sie steinigen mich. Und dann antwortete der Herr in Vers 5, geh dem Volk voran, und nimm auch einige von den Ältesten Israels mit, auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast. Nimm ihn in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten, dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen des Streits der Söhne Israels und weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Mose tut also genau das, was Gott ihm gesagt hat und das Volk erlebt noch einmal die Gnade Gottes. Ohne es zu verdienen, werden sie beschenkt mit frischem Wasser aus dem Felsen. Und der Apostel Paulus, er weist spät im Neuen Testament auf dieses Ereignis in 1. Korinther 10, Vers 4 zurück, wo er diesen geschlagenen Felsen mit Christus identifiziert. Mit anderen Worten, der geschlagene Fels, der war ein Schattenbild. Ein Schattenbild auf Christus. Weil Gott damals schon das Opfer von Golgatha sah, konnte er dem Volk, das so mürrisch und launisch und zänkisch war, Gnade erweisen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der stellvertretend für unsere Sünden starb. Er ist das wahre Brot des Lebens und auch das Wasser des Lebens. Und er konnte von sich sagen, keiner, der zu mir kommt, Johannes 6, Vers 35, wird jemals wieder hungern. Und niemand, der an mich glaubt, wird jemals wieder Durst haben. Meine Lieben, jeder, der zu Jesus kommt, findet das ewige Leben und darüber hinaus geistliche Nahrung für seine Seele, die wir so dringend brauchen, auf unserer Reise durch diese Wüste. Wir haben also heute aus dieser bekannten Geschichte erkennen können, wie das Volk Gottes nach einem Hoch in die Tiefe geführt wurde. Ich weiß, für viele Menschen heute sind die Bücher Mose nicht mehr als Nomadenfolklore. Aber echte Nachfolger auf dem Weg, wie sich die Christen nannten, wissen, dass dieses Wort Gottes, dass dieses Wort